Eben, wir haben eben schon gehört, es muss nicht unbedingt der Grundkurs im Ganzen, jetzt haben alle die Bibel da, wer weiß, wie viel wir da wirklich hineingucken, aber das macht nichts, jeder kann für sich reingucken. Ich fange erstmal so an, dass ich sage, es ist wirklich die Mitte und ganz zentral für das Christentum, wie es ja dort drin steht, dass wir alle auf die drei Namen getauft sind, dass wir in einen dreieinigen Gott glauben, das ist tatsächlich das, der eigentliche Kern des christlichen Glaubens, dass das hineingehört. Und das ist merkwürdigerweise im Bewusstsein der Christen nicht besonders da. Das ist ein Gedanke, den Pater Rahner wiederholt ausgesprochen hat. Die meisten werden das von Ihnen schon kennen und gehört haben, dass er gesagt hat, wenn sich herausstellen würde, die Trinität ist falsch, müsste aus den theologischen Bibliotheken nicht allzu viel entfernt werden. Nein, weil das so gar keine große Rolle spielt eigentlich. Das hat sich nochmal verstärkt in der Neuzeit. Wir werden das ja sehen, wenn wir davon sprechen. Es gab im Folge der Reformation ausdrückliche Unitarier, die das weggelassen haben. Kant, der sagt, mit der Trinität ist nichts anzufangen. Und machte also eine andere Deutung davon. Und das ist ja wohl der Philosoph der Reformation nochmal für die evangelischen Glaubensbrüder, dass das dort hineingehört. Und es war kein Grund für die Christen, das jetzt groß zu debattieren. Die sahen sich im Gegenüber zu Atheisten und Agnostikern und haben sich von dort her selber einfach als Monotheisten verstanden, weil man weder mit dem Judentum noch mit dem Islam geredet hat. Das sehe ich als die wirklich heilsgeschichtliche Chance unserer Zeit jetzt, dass die Christen hier herausgefordert werden, sowohl im Gespräch mit dem Judentum wie mit dem Islam, wie ist das mit eurer Trinität? Glaubt ihr nun an drei Götter? Was macht ihr da mit Jesus von Nazareth? Sodass ich von dort her hoffe, dass es auch für die Christen zunehmend ins Zentrum rückt. Wir werden gefragt und müssen antworten. Und können nicht wieder neulich da, wo war dieser Bischof da in der Schweiz oder wo, der da gesagt hat, wir sollen statt Gott lieber Allah sagen, damit wir uns besser vertragen. Ne? Also in Holland, Holland, natürlich Holland. Also ganz so schlimm ist in der Schweiz noch nicht. Eben, also das ist, und es gibt ja auch bei den Kollegen, zum Beispiel auch Kollege Vorgrimmler ist einer, der sagt, möglichst wenig davon reden, um den Leuten da nicht unnötig Ärger zu machen. Während ich meine, es sei genau die Sendung der Christen, den beiden anderen abrahamitischen Religionen zu sagen, was wirklich der eine Gott bedeutet. Wir werden davon noch zu sprechen haben, dass die auch ihre Probleme damit haben. Man kann die Juden fragen, wie ist es mit der ungeschriebenen Tora? Ist sie ein Geschöpf Gottes? Oder Gott sagt, was ist sie eigentlich? Und dasselbe gilt als Frage an den Islam, was ist mit dem Koran? Nicht mit dem, den sie gedruckt haben und geschrieben haben, sondern mit dem Eigentlichen. Der wahrscheinlich sogar noch nicht mal der ist, den der Engel Gabriel, also dem Mohammed, aufs Gesicht gedrückt hat, dass das schon eigentlich schon eine Ableitung davon war. Was mit dem eigentlichen Koran? Und dann kommen die in dieselben Probleme, die man eigentlich schon bei der Frage der Schöpfung ansetzen kann. Wie kann es neben Gott noch etwas anderes geben, wenn Gott nur ein pures Unum wäre? Aber so haben die Christen nicht angefangen, darüber nachzudenken. Deswegen müssen wir das eigentlich auch nicht tun. Sondern der Ausgangspunkt war, was ist mit diesem Jesus von Nazareth? Ist er ein Prophet, ein Lehrer, ein großer Gotterfüllter wie viele andere oder nicht? Was ist mit ihm, der sagt, mein und euer Vater, der uns das Vaterunser beibringt, aber es steht nicht da, dass er es mit uns betet. Mein und euer Vater. Paulus schreibt wiederholt an Stellen, Christ ist der, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Herr, griechisch Kyrios, das ist die Übersetzung des unaussprechlichen Gottesnamens, dieser vier Buchstaben, in der griechischen Übersetzung. Diese griechische Übersetzung, die sogenannte Septuaginta, 70, von den legendären 70 Übersetzern, das heißt einfach so die Fülle der Übersetzer, die alle für sich gearbeitet und denselben Text geschrieben haben und dergleichen. Eine ganze Fülle von Legenden im 3. Jahrhundert vor Christus entstanden in Alexandrien. Das war die größte Ansammlung von Juden außerhalb Palästinas. Ganz großer Bereich dort, und die konnten dann nicht mehr Hebräisch, und da ist dann die Übersetzung ins Griechische geschehen, die, wie wir nicht vergessen wollen, heute noch für die Ostkirche das Alte Testament ist. Wir haben in der lateinischen Kirche, hat Hieronymus dann die sogenannte Vulgata, vorher gab es schon andere, die Itala und alle möglichen Übersetzungen, dann hat sich durchgesetzt eben als die Volksausgabe und das die Bibel der Christenheit, der westlichen Christenheit, der lateinischen Christenheit, die Vulgata von Hieronymus. Aber für die Ostkirche ist es nach wie vor diese Septuaginta, die in verschiedenen Stellen abweicht, Ergänzungen hat, Umstellungen, zusätzliche Bücher noch, gegenüber dem Hebräischen, der hebräischen Bibel. Es gibt manche, die sagen, wir müssen eben zurückgehen. Luther hat es bei seiner Übersetzung so gemacht. Er sagt, er orientiert sich an der hebräischen Bibel. Während wir heute klarer wissen als damals, dass schon dieser Kanon für die hebräische Bibel im 1. Jahrhundert nach Christus wahrscheinlich schon in Auseinandersetzungen und Antworten auf die Jesusjünger entstanden ist und sich dort schon abgrenzt davon. Und deswegen gibt es viele Leute, die sagen, ja, also die griechische Bibel zählt nicht. Nein, sie ist genau ein solches Grundwerk wie eben das andere. Wir sind zwei Religionen, die sich zu einem Teil im selben Buch decken, wo das dort auftaucht. Eben, und jetzt wird in dieser griechischen Bibel die vier Buchstaben des Gottesnamens immer wieder gegeben mit Kyrios. So macht es dann auch Luther noch, der Herr heißt es immer. Der Herr. Und das sagt, schreibt Paulus wiederholt, Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Er sagt nicht, er ist der Vater, er ist der Herr, er ist Gott. Das ist der Punkt, der hier ganz entscheidend hingehört. Man hört oft, dass die Mitte des Christentums sei die Bergpredigt. Das ist nicht wahr. Das sind Folgen und Ausführungen aus dieser Aussage, dass das auch ein neues Leben dann bedeutet, aus dem man lebt. Aber da ist, manche sagen, es gäbe etwas spezifisch Christliches in der Ethik, im Ethos. Ich gehöre zu der großen Schar der Leute, die sagen nein. Bis hin zur Feindesliebe, auch das haben sie in entsprechenden Hochethiken natürlich. Es gibt nichts Spezifisches, was soll es auch noch mehr geben, außer Gott zu lieben aus ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst. Ich frage sie, was soll da eigentlich noch drüber hinausgehen? Ich kann nicht sagen, den Christen macht, dass er besser lebt als andere. Das schon gar nicht. So was schreibt zum Beispiel Drewermann. Ich finde das unvertretbar, zu sagen, dass wir besser leben als andere Leute. Man kann doch nicht mal sagen, dass wir besser leben sollen. Weil, wie gesagt, mehr als Gott lieben aus ganzem Herzen und die Nächsten wie uns selbst kann ich nicht sehen. Nein, das Besondere des Christentums ist, dass gesagt wird, Jesus Christus ist der Herr. Und das ist halt ein Ärgernis. Und eine Torheit. Das ist der Grund, um zu sagen, wie es dann in den Konzilien heißt, von denen wir lesen werden, einer aus der Trinität hat gelitten. Und wie es dann ausgearbeitet wird, Wort von Gott, Licht vom Licht. Also wenn Christ der ist, der sagt, Jesus ist nicht bloß der Messias, der Christus, sondern dieser Christus ist zugleich der Herr, Gott von Gott und Licht vom Lichte, dann kann man das nur sagen, wenn man trinitarisch redet. Und wenn die Trinität zurücktritt, läuft es dann entweder darauf hinaus, dass man bei Jesus nur die Gottheit sieht, das haben wir bei vielen großen Theologen in der Theologiegeschichte, in der Kirchengeschichte, dass so seine Menschheit so gut wie verschwunden ist, erst recht in den Legenden, wenn da so steht, dass schon das Jesuskind alles besser wusste und den Lehrer vorlaut korrigiert und so Geschichten, nicht? dort hineingehören. Oder man hat den Weg wie heute weitgehend, dass man sagt, nein, er ist ein Mensch. Und nur ein Mensch. Ein großer Mensch, ein toller Mensch. Ein Mann für die Frauen und ein integrierter Mann und überhaupt alles Mögliche, nicht? Aber Gott, das ist doch mythologisch. Und es gibt leider auch unter christlichen Theologen Leute, die sagen, das ist eine spätere Erfindung, die kommt von Platon und Plotin, hellenisierend ins Christentum hinein und hat überhaupt keinen Anhalt in der Bibel. Und deswegen ist der erste Punkt, über den wir miteinander zu reden haben, ja genau dieser Einstieg zu sagen, es gibt schon Ansätze dafür in der Bibel. Dass ich dafür eigentlich nicht der richtige Referent bin, darüber sind wir uns einig. Nicht? An sich müsste das der Kollege Klaus Berger machen. Nicht? Und er hat auch ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, nicht? Über die trinitarischen Texte in der Bibel. Im Alten Testament erst und dann auch im Neuen Testament. Dass dort tatsächlich die Texte da sind. Ich habe an sich schon zwei genannt. Das eine, ich habe gesprochen von der Taufe auf die drei Namen. Und das steht am Schluss vom Matthäus-Evangelium. Wo die ganz deutlich genannt werden. Und dann der Paulus, und von dem sind ja die frühesten Texte, die wir haben. Ja, früher als die Evangelien. Und dort steht, und zwar nicht in seinem Namen, sondern schon als überkommen, die Sache, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das völlig klar ist, schon in diesen frühen Briefen. Nicht erst in den späteren Paulinen, wo dann Leute sagen, die sind zum Teil dann schon von seinen Schülern oder so, sondern schon in diesen ersten frühen Texten. Ist gar keine Frage, dass das dort schon hingehört, dass das dort auftaucht. Also, wenn man in die Bibel hineinschaut, erst mit dem Alten Testament, da geht es erstmal los mit den Gottesnamen. Klar ist es dort, der entscheidende Punkt ist, es ist monotheistisch im Unterschied zu all dem, was in der Umwelt da ist. Ein Gott, ein einziger. Dass sich auch das innerhalb Israels erst durcharbeiten muss, dass man zuerst sagt, ja, er ist unser Gott und unser Gott ist mächtiger als die anderen Götter. Das ist eine erste Phase, das ist wahr. Aber wenn Sie denken, der entscheidende Einschnitt war ja dann die babylonische Gefangenschaft. Das Nordreich geht verloren, das Südreich geht verloren, Israel, Juda sind ausgelöscht eigentlich. Nichts lag da näher, als zu sagen, wir orientieren uns an den Göttern der Sieger. Umgekehrt haben die Sieger in der Regel die Götter der Besiegten mit aufgenommen in ihren Götterhimmel. Haben die irgendwie da verschwägert und adoptiert und so ähnlich da eingebaut, weil ihnen dran lag, niemanden zu übersehen. Wir kennen das noch von Paulus, wie er nach Athen kommt. Nicht? Er sagt, ich finde dort einen Altar dem unbekannten Gott. Man sagt, jetzt haben wir alle möglichen Bekannten, ehe einer hinterher sauer wird, so wie die Fee da beim Dornröschen, kriegt der wenigstens noch auch einen Altar und wir sehen, was wir hinterher daraus machen. Nicht? Dass das dort geschieht. Also die Sieger haben schon die Götter der Untergebenen, der Unterlegenen mit dazugenommen. Rom, wenn die einen Staat erobert haben, haben die Götter eigens eingeladen und gebeten in ihr Pantheon und haben gesagt, wir werden für dich besser sorgen und für euch, als es deine Leute getan haben bisher. Aber umgekehrt, die Besiegten haben natürlich gesagt, man sieht ja, wo die stärkeren Götter sind. Und diesen Weg ist Israel nicht gegangen. Und Israel hat diesen unglaublichen, wenn man das so von außen anguckt, religionsgeschichtlich, diesen Schritt getan zu sagen, unser Gott ist der Gott der ganzen Welt. Die Schöpfungsberichte sind erst dort, natürlich reichen sie auf längere mündliche Überlieferungen zurück, sind dort verschriftlicht worden erst, in der Form, wie wir sie haben. Man hat also vorgelagert und gesagt, er ist nicht nur der, der uns aus Ägypten herausgeführt hat und das Nichtvolk zu einem Volk gemacht hat, sondern ist der überhaupt alles gemacht hat. Zuerst war noch nicht aus nichts, das konnte noch niemand denken. Deswegen haben sie das auch nicht in Genesis-Büchern. Genesis nicht, sondern da ist schon immer irgendwas da, das dann geordnet wird. Das andere kommt erst 200 vor Christus. Zusammen mit einem anderen Punkt, mit dem Punkt der Auferweckung der Toten. Auch das kennt ja Alt-Israel nicht. Man lebt so lange, wie wir leben, und dann stirbt man und hat gelebt. Und das ist unser Teil und mehr beanspruchen wir auch nicht. Und dann in den Makkabäerkriegen, wo so viele junge Leute in den Kriegen fallen, da vertieft sich der Gedanke. Denken Sie im Makkabäerbuch, die Mutter, die dann zu den sieben Söhnen sagt, schau, also wer hat die ganze Welt gemacht? Aus nichts, er wird auch euch wieder zum Leben erwecken. Und da gehört dieser Gedanke, dass Gott das Tote lebendig macht und aus dem Nichts schafft. Zwei Seiten derselben Medaille. Die kommen erst dort. Aber was hier schon kommt, ist, er ist der Herr der ganzen Welt. Und er organisiert alles um sein Volk herum. Sodass zum Beispiel Kyros dann hinterher auch Messias genannt werden kann. Er ist der Gesandte Gottes. Gott sendet diese großen Fürsten und Großkönige und stellt sie in den Dienst, wie seine Engel, in den Dienst seines Lieblingsvolkes Israel. Ein Gott und die anderen sind nichts. Nun haben wir dann diese Namen, Elohim, im Appellativen immer El, also die, eigentlich ist es ein Plural, nicht? Die Götter, wird aber mit dem Singular dann konstruiert, so wie wir zueinander sie sagen und da ja auch diesen Plural haben. Dass das dort erstmal hingehört, Götter wie Gott, und dann kommt diese berühmte Offenbarung an Mose, Exodus, drittes Kapitel, und brennenden Dornbusch, wo er jetzt seinen Namen sagt, und dann kommt dann diese Volksetymologie, die sagt, ja, das geht eben zurück auf das Dasein, auf das Sein, das dort hingehört und gegeben ist. Ich bin der, der da sein wird. Griechisch hat man mehr so dieses Sein als solches da herausgehört. An sich steckt da drin, in diesem Haja, die Sicherheit von Sein und Geschichte. Diese Erfüllung von Befehl, dass das geschieht. Also die Zuverlässigkeit, die Dichte, die Festigkeit von etwas. Das ist eigentlich der Punkt, diese Verlässlichkeit, die auch drin steckt. Ich werde da sein. Nie als der Gleiche, aber immer als derselbe, der dort hineingehört. Und dann wird dieser Name, weil Sie ja wissen im Orient, dass die Namen eben ja auch zugleich nochmal dann missbraucht werden für Zauberei und so, wird dieser Name gesperrt und nicht mehr ausgesprochen. Und als dann die hebräischen Texte ja auch punktiert wurden, bekommt dann der Name schon die Punktierung von Adonai, was wörtlich heißt meine Herren. Eigentlich ist auch ein Plural. Und das wird dann eben in der Synagoge auch nur so verlesen. Der Name wird nicht mehr verlesen, sondern es wird eben an der Stelle immer gesagt, mein Herr. Ich finde das immer so bewegend, dass so im Text, der in der dritten Person abläuft, Gott tut das und jenes, dass dann so der Aufblick kommt, mein Herr. Plötzlich aus der dritten Person in die zweite hinein, in dem Namen. Dann geht es wieder in der dritten Person weiter. Mein Herr hat geschaffen, hat getan, hat dies und das. Mein Herr jetzt nicht als Nominativ, sondern eben als Vokativ, als Anrede. Das ist immer dieser Wechsel von Anrede und Reden über, wie sie es in den Psalmen haben. Die immer sagen, der Herr ist groß, und heißt es, du bist groß. Wechselt ständig. Das haben sie dann in so einem berühmten Buch wie den Konfessionen, dieses Augustinus und so. Ne? Anrede an Gott, Rede von ihm, wechselt zum Teil im selben Satz, dass das hineingehört. Also, dass das hier sichtbar wird, die Samariter bleiben bei dem Namen, weil die sind einfach konservativ, die machen die neuen Schritte nicht mehr mit. Und daher haben wir auch dann die Vorstellung, wie er wohl ausgesprochen wird. Und dann sagen wir eben Yahweh oder so etwas, weil wir das in griechischer Umschrift haben, in samaritischen Texten. Wo es in Yahweh heißt, und dieses Beta haben die ja auch schon als W gesprochen, so wie es in verschiedenen Sprachen ja da ist. Nicht? Sodass sie nicht Yahweh gesagt haben, sondern Yahweh oder so. Und von dort her nimmt man an, dass das so ausgesprochen wurde. Ob es stimmt, weiß niemand genau. Über die Samariter haben wir diese Aussprache dort da, das auftaucht. Die Gottesvorstellung ist die, es geht um Transzendenz und Innenseite. Und das dialektisch zusammengenommen. Hier ist nah und fern. Das ist eine ungeheure Interpretationsleistung. Wir denken uns da nichts dabei, weil wir so dran gewöhnt sind. Man muss sich erst mal überlegen. Sie haben sonst in der Religionsgeschichte den Begriff des Deus Otiosus. Das heißt, der oberste Gott ist einer, der ist für sich alleine und kümmert sich um nichts. Der schafft noch nicht mal, weil er macht sich die Finger nicht schmutzig. Mit dem redet man auch nicht, den bittet man nicht. Sondern macht man das so wie die klassischen Katholiken mit den Heiligen. Man kann ja nicht Gott selber dauern, also für den verlorenen Schlüsselbund, nicht? Dann sagen wir, nimmt man den Heiligen Antonius und so. Und so sagen die, wir nehmen also dann die Götter eins drunter, der oberste Gott nicht. Nein, Israels Gott ist schlechterdings transzendent und fern und unerkennbar, unbegreiflich, und er ist zugleich uns ganz innerlich. Ganz nah bei uns, so wie es dann im Koran heißen wird, näher uns als unsere Halsschlagader. In der 50. Sure. Dies ist also zusammengesehen. Manchmal wird es unterschiedlich ausgedrückt. Manchmal wird dann eben, deswegen wechseln die Ausdrücke so. Wenn Sie zum Beispiel lesen, Auszug aus Ägypten, da heißt es, der Herr zieht vorweg in der Säule, dann heißt es, der Engel zieht vorweg. Das wechselt einfach, um das zum Ausdruck zu bringen. Auch in der berühmten Abraham-Geschichte, die drei, die als einer angesprochen werden. Und so, also er ist fern und nah. Er ist Allmacht und Güte. Er ist gerecht und barmherzig. Und in ihm ist alles eins. Die Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist seine Gerechtigkeit. Es ist ja schwierig, das zusammenzudenken. Nicht? Das ist auch in der jüdischen Theologie immer ein Problem gewesen. Wie kriege ich das zusammen? Wie kann also Gott vergeben, ohne dass die Gerechtigkeit in ihm sich beschwert? Ein Ausweg war, gehört auch in die Gebete zum Yom Kippur, dass gesagt wird, unsere Verfehlungen sind ja nur Shigaga, sind nur Kleinigkeiten vor dir. Denn wir sind sowieso so winzig, wir können gar nicht wirklich was tun. Also bitte vergib uns, da wird die Gerechtigkeit sich nicht empören, weil es sowieso nicht richtig zählt. Das ist so ein Ausweg. Nicht? Aber so ist es nicht. Denn wie schlimm es ist, wissen wir Christen. Es ist nämlich so schlimm, dass sein Sohn dafür stirbt. Und deswegen gehört das zu den christlichen Fundamentalaussagen, dass wir erst am Kreuz lernen, was für ein Gewicht wir mit unserem Nein haben. Wir sind sonst so geneigt zu sagen, so kurz wie wir leben, was wird schon sein, also das bisschen, was wir da rumtun, das kann ja nicht sein. Nein, erst das wird dort gelernt, das heißt, das kann man nicht mit der Vernunft erkennen, sondern erst in der Offenbarung wird uns gesagt, welches Gewicht unser Nein und welches Gewicht unser Ja hat. Welches Gewicht wir überhaupt haben, nämlich das Gewicht seines Sohnes. Aber das klingt hier schon an, noch nicht für den Einzelnen, sondern erstmal für dieses Volk, dieses kleine Volk, das kleinste Volk, was überhaupt nicht zählt, wenn Sie das hier angucken, zwischen den Großreichen. Es ist. Und dann ist das, worin sich die ganze Bestimmung Gottes zusammenfassen, dass er heilig ist. Und dann könnte man sagen, das sind eigentlich drei Gottesbilder, die hier bestimmend sind. Das ist der Herr der Geschichte, ist der Schöpfer der Welt und der Retter Israels. Der Herr der Geschichte, der sie im Ganzen leitet und in der Hand hat. Der Schöpfer der Welt, nicht bloß der Leiter dessen, was dann da ist. Und der Retter Israels. Und so hat man gesagt, dass eigentlich das Alte Testament in Babylon ein gewisses Ende hat und dass ab jetzt das Judentum beginnt. bis dort in Israel, und jetzt beginnt eigentlich das Judentum da. In diesem neuen Ausgriff auch der Entgrenzung, dass alle Völker zum Zion kommen sollen, dass in Israel alle Völker gesegnet sind und dort hineingehören. Diese Ausweitung geschieht dort schon. Aber immer noch mit diesem Vorrang, nicht der Einzelne, sondern Israel, der Einzelne schon, der einzelne König, die Propheten, die Hohepriester, aber noch nicht so sehr der Einzelne als er selbst. Und genau das bringt jetzt also dann die Bibel des Neuen Testamentes, wenn dort gesprochen wird von Gott als dem Vater, von Jesus Christus und von diesem Geheimnis der Drei. Die Drei ist ja wirklich was Neues, sonst sprechen die Leute immer von Zweiheit, das gibt es nicht. Und wir werden auch sehen, dass in der Trinitätsgeschichte immer wieder, großer Name Hegel, der das ausdrücklich so macht, eine Zweieinheit ist. Er sagt, die Dreiheit ist eine Zweieinheit. Eins, zwei, drei. Weil wir es nicht anders kennen. Und hier wird es wirklich nicht eine Zweieinigkeit und der Geist ist der Name für das Eins der Zwei, was man immer wieder hört. Sonst ist eine wirkliche Dreieinigkeit. Also Jesus ist Gott, das wird dort gesagt. Wenn Sie zum Beispiel so aufschlagen wie Kolosser 2,9, nicht? Da haben Sie das, also das ist jetzt ein später Paulusbrief, nicht? Wo Sie das dort ausdrücklich haben. Eins, zwei, 2,9, nicht? Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt. Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. In ihm allein die ganze Fülle Gottes. Wird nicht einfach gesagt, er ist Gott, weil Gott, das war, ist ein ganz berühmter und großer, langer Aufsatz von Karl Rahner im ersten Band seiner Schriften, Theos im Neuen Testament. Und da hat er nachgewiesen, dass bis auf zwei oder drei Texte klar ist, wenn dort Theos gesagt wird, ist immer der Vater gemeint. Auf den läuft es zu. Genau wie ihm ja sehr wichtig war, das werden wir dann morgen besprechen, wie stark unsere Liturgie immer eigentlich in den Haupttexten sich an den Vater wendet, durch den Sohn im Heiligen Geist. Denn der Ursprunglose, die Ursprunglosigkeit in Gott, das ist der Vater. Das ist sein besonderes Kennzeichen, wie wir sehen werden. Also deswegen, er ist nicht der Vater, aber in ihm allein ist die ganze Fülle, die dort da ist. Dass das hier genau hingehört. Man muss also sehen, dass jetzt eben von dort her, nach dieser Eröffnung schon durch Babylon, jetzt Gott nicht mehr bloß durch Israel für die anderen da ist, sondern schlechterdings für alle. Da sieht es ja auch also aus, dass Jesus hier auch dazu gelernt hat, nicht? Der zuerst vor allen Dingen in der berühmten Begegnung mit der Phönizierin. Er sagt, ich bin erstmal nur zu Israel gesandt. Und wo er dann doch so erste Schritte schon tut, da ist der heidnische Hauptmann, und sagt, da habe ich mehr Glaube gefunden als in Israel. Und es sind die Griechen, die über den Griechenjuden Philippos den Zugang zu Jesus suchen, vom letzten Osterfest und mit ihm sprechen wollen. Und es ist die Phönizierin. Ne? Wo er sagt, ich greife hier schon darüber hinaus, sagt er, aber dann werden seine Apostel eigens gesandt in die Welt hinein. Und hier eben ganz deutlich diese Texte, dass Gott nicht bloß wie bei Jesaja 63 der alleinige Vater ist, wenn Sie da mal zurückgucken, im Alten Testament, das ist ein schöner und wichtiger Text auch. Jesaja 63, 16, also es ist schon der dritte Jesaja, das ist also schon spät in der babylonischen Gefangenschaft dann. 63, 16. du bist doch unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns. Ne? 63, 16. Du bist doch unser Vater, Abraham weiß nichts von uns. Weißt du noch diese Vorstellung? Ja, ich habe nicht, ich habe leider eine andere. Das ist das Blöde. Ne? Deswegen, wenn jemand von Ihnen die Seitenzahl sagt, dann ist es ja auch gut. Ich zitiere halt die Bibel nie nach der Seitenzahl, deswegen, ne? Sondern weil immer jeder eine andere Ausgabe hat. Nicht? Also Jesaja 63, 16. Nicht? Du bist doch unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns, Israel, also Jakob, will von uns nichts kennen. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von jeher wirst du gesandt. Denken Sie dran, dass man damals noch nichts wusste von einem Leben über den Tod hinaus. Der Abraham und der Jakob, die sind versammelt zu ihren Vätern, das heißt, in diesen Rollgräbern kommen die Knochen zu den Knochen. Erst werden sie so gelegt auf diese Liege, die erhöht ist, und dann, wenn das verwest ist, werden die Knochen in die Grube heruntergewürstet, gefegt, und dann kann wieder jemand dort hingelegt werden.
Könnten Sie bitte ins Mikrofon sprechen?
Verzeihung, ja. Eben sagen Sie bitte so Sachen lauter, nicht Entschuldigung, bitte wirklich, denn es kommt ja nicht darauf an, dass ich hier irgendwas rede, sodass Sie was hören. Ne? Dankeschön. Ne? Also, aber es ist nicht mein Vater, sondern unser Vater. Ne? Aber immerhin. Du bist unser Vater. Ne? In dieser ausdrücklichen Text dort. Und jetzt heißt es, ich und der Vater sind eins. Ne? Wo das hier genau sichtbar wird. Du hast es den Großen verborgen, aber den Kleinen gesagt. Und ihn geben, niemand kennt den Sohn außer dem Vater und dem der Vater es zeigen will. Und das steht nicht erst im Johannesevangelium, sondern eben schon bei den Synoptikern. Bei den ersten drei Evangelisten. Das Johannesevangelium wieder, da geht ja die Diskussion, Sie wissen, dass Klaus Berger sogar meint, es sei das früheste Evangelium. Immerhin finde ich es schon eindrucksvoll, dass der früheste Schnipsel, der wirklich eindeutig nachweisbar und belegt ist, einer der frühesten Schnipsel gerade etwas ist aus dem Johannesevangelium. So wahrscheinlich um 125 herum wird in England aufbewahrt. So ein kleines Stück, auf beiden Seiten beschrieben, also keine Rolle, sondern ein Buch, auf beiden Seiten beschrieben. Und man hat zweifelsfrei festgestellt, es ist ausgerechnet das Verhör vor Pilatus. Ich bin ein König. Ganz kleines Fitzelchen, so geschnitten. In Nordengland, in der Highland Library wird es aufbewahrt. Nicht, dass man sich fragt, muss das wirklich so, wie die Leute sagen, das kann ja nur erst gnostisch spät, drittes Jahrhundert, was will ich sagen, zweites Jahrhundert? Nein, nein. Also ist völlig klar, dass hier gesagt wird, der Vater und der Sohn sind eins, nicht einer. Eins. Mein Vater und euer Vater. Diese eindeutig deutlichen Texte. Und darüber denkt im Folgenden die Gemeinde Jesu Christi nach. Was ist uns mit diesem Mann begegnet? Und dann können Sie sich denken, ja, wie soll denn das gehen? Es wundert mich überhaupt nicht, dass das 400 Jahre gebraucht hat. Auf der einen Seite die Abgrenzung gegenüber dem Polytheismus, dieser Vielheit der Götter. Nichts wird so scharf kritisiert in der biblischen Tradition wie der Vielgötterglaube. Warum so scharf? Weil er natürlich immer wieder auch in Israel selber verbreitet war, im Volksglauben. Scharenweise finden dort die Archäologen ja die Siegel und all diese Dinger zu verschiedensten Göttern und Göttinnen. Natürlich haben die Leute zu allen möglichen Leuten da gebetet. Die Propheten sind immer wieder gekommen und haben gesagt, das geht nicht. Und dann gab es immer wieder Könige, die auf der Seite der Propheten standen und gesagt haben, nein, ein Gott. Und dann gab es wieder andere Könige, die selber gesagt haben, nein, nein, wir können es doch mit niemand verderben und haben dann selber wieder die Götter und Göttinnen zugelassen. Daher so dieser scharfe Abkehr und dieser scharfe Protest, wo man sagt, wo bleibt denn da die Toleranz? Nicht? Scharfe religionskritische Form, dass da, ich finde, auch zu scharf und dem Heidentum nicht gerecht werden, wenn dort so geschildert wird, dass da ein Stück Holz ist und das eine wird, da schnitzt er das raus und jenes und das eine macht er sich einen Gott raus und betet den dann an. So primitiv sind natürlich die Heiden auch nicht. Die wissen auch, dass dieses Holz- oder Steinbild ein Ort der Gegenwart des Gottes ist und nicht einfach der Gott. Also da macht die Kritik dieser Propheten den Gegner nochmal schlecht und schlechter. Was man aber wieder erklären kann, aus dieser Ohnmachtssituation des kleinen Israel. Wer mal in Berlin auf der Museumsinsel war oder im Louvre, in den Abteilungen, dort sieht diese riesigen Stiere, diese riesigen Darstellungen, oder in London, ne, ich habe dasselbe im Museum. Und jetzt dieses kleine Israel mit seinem kleinen mickrigen Tempel und besiegt all dem, dass man hier deswegen da so reagieren muss geradezu, finde ich, ist menschlich völlig verständlich. Ne, in der Form. Dass da keine Toleranz da ist. Oder so. Und jetzt ist hier die Rede von jemand, der sagt, ich und der Vater sind eins, mein und euer Vater. Wie soll man das denn denken können? Und dann sucht man natürlich, was man findet im Alten Testament. Was findet man im Alten Testament? Man findet die Rede von der Weisheit. Das ganze Weisheitsbuch. Der Herr schuf mich am Anfang seiner Werke. Und ich war schon bei der Schöpfung mit dabei. Aber natürlich geschaffen. Da heißt es die Weisheit. Und dann wird im Griechischen wird das dann nicht, wird es zum Teil mit Sophia wiedergegeben, wir werden im Folgenden sehen, zum Teil leitet man den Heiligen Geist an diesem Punkt ab. Andererseits wird die Weisheit dann männlich der Logos. Denken Sie an den Hymnus am Anfang des Johannesevangeliums. Der Logos. Nicht mehr die Weisheit, wo dann der belehrte und lehrsame Jude eben der Liebhaber der Weisheit ist. Das ist also ein Mann, der hier von einer Frau belehrt wird, sondern jetzt ist es so, dass der Logos es ist. Aber der Logos wird gedacht von der Weisheit her erstmal und sie ist ein Geschöpf. Ein Geschöpf vor allen anderen Geschöpfen, aber ein Geschöpf. Dann ist natürlich im Alten Testament dauernd vom Geist Gottes die Rede. Aber eher so wie eine Eigenschaft, wie eine Weise, wie er da ist. Und wieder werden wir sehen, wie stark durch die Kirchengeschichte und Theologiegeschichte hin der Fachausdruck heißt dann Sabellianismus, die Personen gedacht werden als verschiedene Weisen, wie Gott da ist und sich zeigt. Ist eigentlich ein Gott, aber er zeigt sich eben unterschiedlich. Mal als Schöpfer, und dann nennen wir ihn Vater, mal als Erlöser und mal als der Geisthauch, der uns treibt, bewegt, der uns heiligt. Und so, ja, wie sollten die es anders probieren? Das werden wir dann im Folgenden sehen. Worauf es mir jetzt an dieser Stelle ja nur ankommt, ist, es ist einfach nicht wahr. Auch wenn das zum Beispiel so Leute sagen, wie die inzwischen ja auch emeritierten Leute da aus Saarbrücken, die jahrzehntelang Religionslehrer ausgebildet haben, Hasenhüttl und Ohlig, dass sie sagen, ja, das Ganze ist eben ein später Platonismus und ist überhaupt nicht christlich. Und sei überhaupt nicht biblisch, von der Trinität zu reden. Natürlich gibt es den Ausdruck Trinität nicht. Und wir werden sehen nach der Pause, wie das anfängt und zuerst auch noch die Bestimmung herrscht. Irenäus spricht extra davon, von dem Sohn und dem Geist als den beiden Armen des Vaters, mit denen er tätig wird. Später wird das als eine Irrlehre verboten. sogenannter Subordinationismus. Deswegen heißt es ja in der Präfation von Dreifaltigkeit, sondern etwa in der Majestät die Gleichheit. Sind alle gleichen Ranges. Aber das musste erst gewonnen werden. Das stimmt. Natürlich ist das auf dieser Stufe der Bibel noch nicht da. Aber ich habe das immer ein bisschen Gedanken von Hegel gefunden, dass er gesagt hat, man habe sich so angewöhnt, sagt er, im Gefolge der Reformation, also der große Theologe und Philosoph der Reformation, sagt er, dass man den Strickstrumpf, sagt er, des Christentums auflöst auf den planen Faden und sagt, das ist falsch. Es ist schon von Anfang an ein gestricktes. Gestricktes heißt auf Lateinisch Text. Es ist ein gewebtes, es ist schon etwas. Ich kann es nicht auf den bloßen Faden zurückführen. Es ist nicht wahr, dass der erste Anfang am deutlichsten zeigt, was hinterher herauskommt. Das sehen Sie zum Beispiel bei der ganzen Leidien-Debatte um die Embryonen. Sie Leute sagen, das sind ja noch gar keine Menschen, das ist ja ein himbeerähnliches Gebilde. Berühmte Aussage von einem Bundesrichter seiner Zeit. Nein, was etwas eigentlich ist, ist nie am Anfang zu erkennen. Oder meinen Sie, irgendwer hätte bei Beginn des 30-jährigen Kriegs gewusst, jetzt geht der 30-jährige Krieg los? Das wissen erst wir. Anfang ist nicht Ursprung einfach. Und Anfang ist nicht die eigentliche Fülle. Sondern was im Anfang drin steckt, merkt man immer erst in der Entfaltung. Wobei die Entfaltung natürlich niemals den ganzen Anfang entfalten kann. Klar ist die erste Intuition zu einem Werk, ob es nun eine Symphonie ist oder die göttliche Komödie, ist diese erste Intuition nie zur Gänze einzuholen, klar. Aber dieser Reichtum des Anfangs ist zugleich verbunden mit einer Unkenntlichkeit, mit einer Unfasslichkeit, mit einer Undeutlichkeit. Und das gilt natürlich auch für das Christentum. Ich kann nicht sagen, was Christentum eigentlich ist, das merkt man in den ersten 50 Jahren. Und weil es noch keinen Papst gibt und keine Bischöfe, ist das alles Humbug. Nein, der Anfang ist der Anfang. Und der Anfang ist nur dann ein Anfang, wenn er möglichst bald aufhört. Stellen Sie sich vor, ein Abend, der unbedingt ein Abend bleiben will. Dann wird es ja nie Nacht, dann ist der Abend noch nicht mal ein Abend. Ne? Sondern der Abend ist nur ein Abend, wenn er aufhört in die Nacht. Und ein Morgen ist nur ein Morgen, wenn er aufhört in den Tag. Aber das sitzt vielen Leuten so in den Knochen, zu sagen, nein, ich gehe mal zurück auf den Anfang und das wird es schon sein. Überhaupt nicht. Es reicht, die Ansätze zu haben. Und da habe ich Ihnen jetzt einige genannt, dass Sie dort lassen. Mehr ist einfach nicht zu haben und es ist völlig irreal und irrational zu meinen, da könnte mehr sein. Wie kann man nur auf die Idee kommen, ich müsste in dem Neuen Testament eine ausgearbeitete Trinitätslehre haben? Ich habe nie verstanden, wie gescheite Leute sowas überhaupt nur denken können. Kann gar nicht sein. Also, wenn das Ganze am Anfang noch so unbestimmt ist, kann man da auch nicht deduzieren. Man kann, wenn man es hinterher weiß, die Anfänge finden. So wie in unserem Leben auch. Wie hat eine Beziehung begonnen, eine Freundschaft? Und Sie kennen dann, am Anfang hätte es so und so und ganz anders weitergehen können. Jetzt geht es so weiter und dann ist es der Anfang dieser Geschichte. Und dann kann ich genau diese Punkte auch drin finden. Ja klar. Ist so. Drum, ich fand schon richtig, dass wir damit anfangen, das müssen wir am Anfang machen, aber ich möchte in aller Schärfe und Deutlichkeit, weil das wirklich, meine ich, so nötig ist, das so klar zu sagen, herausheben, dass man mehr einfach nicht erwarten kann. Und wenn man das gar nicht erwarten kann, wenn es gar nicht möglich ist, kann es auch kein Maßstab der Beurteilung sein. Das ist ja wichtig. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, dass das da nicht ausgearbeiteter ist, ist das Selbstverständlichste von der Welt. dass auf dieser Stufe es in dieser Offenheit da ist und dass dann diese Texte anders gelesen werden, zum Beispiel von den Juden und von uns. Natürlich lesen die Juden, die jüdischen Kollegen, wenn die lesen, dass Gott sagt, wir wollen den Menschen machen, lesen das als Gespräch mit seinem Hofstaat, mit den Engeln. Klar. Und da gibt es die ganze Fülle der Legenden, wo die Engel Gott abraten, den Menschen zu schaffen, weil der ein so widerspenstiges und so ein unbrauchbares Geschöpf ist, dass er mit ihm nur Ärger haben wird. Nicht? Und Gott bleibt einfach hartnäckig und sagt, ihr könnt ja sagen, was wollt, ich mach's doch. Nicht? Also das ist die Basis. Haben Sie im Talmud haufenweise Geschichten. Ja. Klar lesen die dieselben Texte anders als wir. Aber dann kann man uns doch nicht sagen, wir nehmen anderen den Text weg. Wir haben diesen Text und jeder liest ihn aus seiner Tradition. Und die Tradition Israels ist die Tradition aus der Tora und den Propheten und den Schriften, also aus dem Ketat, dem Ganzen, geht es weiter in den Talmud. Und bei uns geht es weiter im Neuen Testament. Und wir lesen die Bibel als Altes Testament im Licht des Neuen Testamentes. Augustinus wird nicht müde, davon zu betonen, es geht immer darum, Christus zu lesen, in den Psalmen, in allen Texten. Und Israel liest es anders. Denselben Text, ja. Weil ich den Text immer lese aus der Geschichte, die hinterher geworden ist, und wir den Text unseres Lebens lesen, aus dem den Weg, den wir gegangen sind. Und da hat sich überhaupt niemand zu rechtfertigen oder zu schämen. Es ist gar nicht anders möglich. So ist es. Und deswegen kommt es darauf an, ganz entscheidend, dass Christen die Bibel christlich lesen. Das ist keine Kritik erstmal an der Exegese. Die Exegese hat sich entwickelt zu einer Wissenschaft, und zwar zur Wissenschaft im neuzeitlichen Sinn. Und neuzeitliche Wissenschaft heißt Streichung des Subjekts. Kein Philosoph und kein Theologe von der Antike an bis zum Ende des Mittelalters streicht das Subjekt. Philosophie und Theologie sind Lebensformen. Die Platoniker, die Platonleute haben zusammen gewohnt, die haben zusammen gebetet, zusammen Liturgie gefeiert, zusammen gegessen, gespielt, sich gefreut und zusammen philosophiert. Philosophie eine Lebensform. Drum sprechen die ersten Christen von unserer Philosophie und unserer Theologie, übrigens gleichrangig, die sagen das eine wie das andere. Neuzeitliche Wissenschaft streicht das Subjekt und nennt das reine Objektivität. Wenn ich das Subjekt streiche, das konnte man machen, weil in der Neuzeit die führende Wissenschaft die Physik war. Und die Physik war damals mesokosmisch orientiert. Das heißt, sie war nicht in erster Linie Astronomie und sie war schon gar nicht Mikrophysik, sondern mesokosmisch. Also Tische, Stühle und sowas. Und die wurden gewogen, gemessen und da ist es vollkommen wurscht, wer die misst und wiegt. Drum konnte man durch das Subjekt kürzen. Und hat gemeint, ich habe die Objektivität rein für sich. Der Schock kam dann erst mit der Mikrophysik, als man feststellte, durch unser Beobachten verändern wir die Dinge. Wo ich ja immer sage, das haben wir längst gewusst im Umgang mit Menschen, dass ein Mensch anders guckt, wenn ich ihn angucke, wenn er merkt, er wird angeguckt, als wenn er nicht angeguckt wird. Und das wissen wir inzwischen von allem. Die Exegese nun entwickelt sich im 19. Jahrhundert, im 18. angefangen, 19. Jahrhundert vor allen Dingen, zu einer solchen modernen Wissenschaft ohne Subjekt, das heißt ohne Glauben, reine Objektivität, reine Textwissenschaft. Während Theologie an sich eine Glaubenswissenschaft ist. Ich kann Theologie nicht treiben, klassischerweise, ohne zu glauben. Deswegen gibt es Leute, die sagen, die sei gar keine Wissenschaft. Im neuzeitlichen Sinn der Science ist sie auch keine. So wie die Philosophie auch nicht. Philosophie, Theologie ist eine Glaubenswissenschaft. Das heißt, wenn die Gräben zu groß werden zwischen Theologen, heißt das, es entsteht eine neue Kirche. Und eine neue Theologie. Die reformatorische Theologie ist eine andere als die römisch-katholische. Wenn ein Theologe auf eigene Rechnung denkt und arbeitet bloß, wird er ein Religionswissenschaftler. Und ist nicht mehr im klassischen Sinn ein Theologe. Die Exegese ist nun unter dem Dach der theologischen Fächer, aber wird als wissenschaftliche Exegese nicht als theologisch betrieben, sondern ist eine Hilfswissenschaft der Theologie. Das sind ihre Grenzen, die muss man wissen, und dann hat sie innerhalb dieser Grenzen ihre Stärken. Aber Sie merken ja, wenn Sie das ein bisschen verfolgt haben, wie die Zunft sich schwer tut mit dem Buch des Papstes. Die Exegeten. Sie sagen, ja, wie ist denn das? Wie macht der denn das? Der mischt den Johannes da einfach so drunter und legt ihn da, und wie kann denn das gehen? Und wo bleiben denn da die ordentlich, also jetzt formalen Maßstäbe oder so? Nur können sie eigentlich nichts sagen, weil er das auch alles kann und gelernt hat. Nicht? Der ist ja ein Exeget, nicht wie ich, bin ja bloß ein Philosoph. Ne? Aber der ist, hat das ja auch studiert. Und sagt, nein, ich setze einfach anders an. Und beschimpft ja auch die Exegese. Ich sage, die gehört hinein. Nur zu meinen, sie sei die Basis, auf der sich unser Glauben aufbaut, das geht nicht. Und deswegen muss ich also die Schrift lesen, indem ich vorher bete, ich sag mal ungeniert so, und dass ich sie lese im Beistand des Heiligen Geistes. Das sieht dann unterschiedlich aus. Bei den römisch-katholischen, da geht es sehr geordnet nochmal zu, die sollen eine Bibel lesen mit Anmerkungen, und die Anmerkungen, die sollen genehmigt sein von dem Bischof, nicht? Während die Freikirchen, da betet jeder so zum Heiligen Geist und liest dann und sagt, das ist es dann. Nicht? Also da gibt es eine ziemliche Breite innerhalb der Christen. Aber dass das was zu tun hat mit dem Geist, in dem ich hier etwas lese, und nicht einfach die Buchstaben als solche, das sollte auch zu den Klarheiten gehören. Und völlig selbstverständlich, wofür man sich nicht zu rechtfertigen hätte. Dass man obendrein dann auch von der Wissenschaft was wissen kann, das gilt sowieso, weil ich sage, genug weiß man nie. Immer schön, noch Dinge dazu zu wissen. Aber das kann nicht die Basis sein. So, und da höre ich aber jetzt auf, damit wir miteinander noch diskutieren können und Sie auch zu Wort kommen.